Sonst einige Schauer, teils Gewitter bei 14 bis 26 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Auch in dieser Woche stehen Erzählungen und Märchen von Eduard Mörike auf unserem Programm. Heute liest Hugo R. Bartels den zweiten und abschließenden Teil der Historie von der schönen Lau. Dieses Märchen ist Teil von Mörikes größerer Märchendichtung vom Stuttgarter Hutzelmännlein. Es spielt in der Nähe des Klosters Blaubeuren im Blautopf, wie der große runde Kessel eines wundersamen Quells bei einer hohen Felswand gleich hinter dem Kloster genannt wird. Dort im Blautopf vertreibt sich die schöne Lau, eine Donaunixe, die Zeit damit, den Menschen einen Schabernack zu spielen oder auch ihnen Gutes zu tun. Von ihrem Gemahl, einem im Schwarzen Meer wohnenden Donaunix, ist die schöne Lau in den Blautopf verbannt worden, weil sie keine Kinder bekommen kann. Das kann erst geschehen, wenn sie 5-mal herzlich gelacht haben wird. Aber es gibt für sie nicht viel zu lachen, denn sie langweilt sich von Herzen. Eine seltsame Freundschaft verbindet die schöne Lau mit der dicken Wirtin des Nonnenhofes, Frau Bertha Seisolfin. Oft kommt sie zum offenen Brunnen des Nonnenhofes, um Frau Seisolfin zuzusehen. Und hier geschieht es nun, dass sie bei der Besichtigung des Hauses zum ersten Mal herzlich lacht, weil sie den kleinen Hans mit rotgeschlafenen Backen, einen Apfel in der Hand, im Hemdchen auf dem grün verglasten Stühlchen sitzen sah. Zum zweiten Mal lacht die Lau, als sie von der Wirtin und dem Abt des Klosters seltsame Dinge träumt. Beim dritten Mal ist es ein Zorneslachen, das ihr der Sohn der Seisolfin, der im Kloster als Koch tätig ist, abzwingt, weil er sie daran hindern will, das Wasser des Blautopfs überlaufen zu lassen. Aber sind auch alle Arten von Lachen gültig? Diese Frage ist bisher offen geblieben. Zuletzt wurde erzählt, dass die Lau im Hause der Seisolfin zugegen ist, wo mancherlei Rätsel gestellt werden. Das Rätsel, mit dem die gestrige Lesung schloss, liest Hugo R. Bartels zum Beginn der heutigen Lesung noch einmal.
Ich bin eine dürre Königin, trag auf dem Haupte eine zierliche Kron, und die mir dienen mit treuem Sinn, die haben großen Lohn. Meine Frauen müssen mich schön frisieren, erzählen mir Märlein ohne Zahl, sie lassen kein einzig Haar an mir, doch siehst du mich nimmer kahl. Spazieren fahre ich frank und frei, das geht so rasch, das geht so fein. Nur komme ich nicht vom Platz dabei, sagt Leute, was mag das sein? Darüber sagte sie in etwas fröhlicher denn zuvor, wenn ich dereinstens wiederum in meiner Heimat bin und kommt einmal ein schwäbisch Landskind, zumal aus eurer Stadt auf einer Kriegsfahrt oder sonst durch der Walachenland an unserer Gestade, so ruft er mich beim Namen dort, wo der Strom am breitesten hineingeht in das Meer. Versteht, 10 Meilen einwärts in dieselbe See erstreckt sich meines Mannes Reich, soweit das süße Wasser sie mit seiner Farbe färbt. Dann will ich kommen und dem Fremdling zu Rat und Hilfe sein. Damit er aber sicher sei, ob ich es bin und keine andere, die ihm schaden möchte, so stelle er dies Rätsel. Niemand aus unserem Geschlechte außer mir wird ihm darauf antworten, denn dortzuland sind solche Rocken und Rätlein, als sie in Schwaben führet, nicht gesehen, noch kennen sie dort eure Sprache. Darum mag dies die Losung sein. Auf einen anderen Abend ward erzählt vom Dr. Weiland und Herrn Konrad von Württemberg, dem alten Gaugrafen, in dessen Tagen es noch keine Stadt mit Namen Stuttgart gab. Im Wiesental, da, wo dieselbe sich nachmals erhob, stund nur ein stattliches Schloss mit Wassergraben und Zugbrücke von Bruno, dem Domherrn von Speyer, Konradens Oheim, erbaut und nicht gar weit davon ein hohes steinernes Haus. In diesem wohnte dazumal mit einem alten Diener ganz allein ein sonderlicher Mann, der war in natürlicher Kunst und in Arzneikunst sehr gelehrt und war mit seinem Herrn, dem Grafen, weit in der Welt herumgereist in heißen Ländern, von wo er manche Seltsamkeit an Tieren, vielerlei Gewächsen und Meerwundern heraus nach Schwaben brachte. In seinem Öhren sah man der fremden Sachen eine Menge an den Wänden herumhangen, die Haut vom Krokodil sowie Schlangen und fliegende Fische. Fast alle Wochen kam der Graf einmal zu ihm. Mit anderen Leuten pflegte er wenig Gemeinschaft. Man wollte behaupten, er mache Gold. Gewiss ist, dass er sich unsichtbar machen konnte, denn er verwahrte unter seinem Kram einen Krakenfischzahn. Einst nämlich, als er auf dem Roten Meer das Bleilot niederließ, die Tiefe zu erforschen, da zockte es unterm Wasser, dass das Tau fast riss. Es hatte sich ein Krakenfisch im Lot verbissen und zween seiner Zähne darinnen gelassen. Sie sind wie eine Schusterahle, spitz und glänzend schwarz. Der eine stak sehr fest, der andere ließ sich leicht ausziehen. Da nun ein solcher Zahn etwa in Silber oder Gold gefasst und bei sich getragen, besagte hohe Kraft besitzt und zu den größten Gütern, so man für Geld nicht haben kann, gehört, der Doktor aber dafür hielt, es zieme eine solche Gabe niemand besser als einem weisen und wohldenkenden Gebieter, damit er überall in seinen eigenen und Feindeslanden sein Ohr und Auge habe, so gab er einen dieser Zähne seinem Grafen, wie er ja ohne dem wohl schuldig war, mit Anzeigung von dessen Heimlichkeit, davon der Herr nichts wusste. Von diesem Tage an erzeigte sich der Graf dem Doktor gnädiger als allen seinen Edelleuten oder Räten und hielt ihn recht als seinen lieben Freund, ließ ihm auch gern und sonder Neid das Lot zu eigen, darin der andere Zahn war, doch unter dem Gelöbnis, sich dessen ohne Not nicht zu bedienen, auch ihn vor seinem Ableben entweder ihm, dem Grafen, erblich zu verlassen oder auf alle Weise der Welt zu entrücken, wo nicht ihn gänzlich zu vertilgen. Der edle Graf starb aber um 2 Jahre eher als der Weiland und hinterließ das Kleinod seinen Söhnen nicht. Man glaubt, aus Gottesfurcht und weisem Vorbedacht hab er es mit in das Grab genommen oder sonst verborgen. Wie nun der Doktor auch am Sterben lag, so rief er seinen treuen Diener Kurt zu ihm ans Bett und sagte: »Lieber Kurt, es geht diese Nacht mit mir zu Ende. So will ich dir noch deine guten Dienste danken und etliche Dinge befehlen. Dort bei den Büchern, in dem Fach zu unterst in der Ecke, ist ein Beutel mit 100 Imperialen. Den nimm sogleich zu dir. Du wirst auf Lebenszeit genug daran haben. Zum Zweiten, das alte geschriebene Buch in dem Kästlein daselbst verbrenne, jetzt vor meinen Augen hier in dem Kamin. Zum Dritten findest du ein Bleilot dort. Das nimm, verbirg's bei deinen Sachen und wenn du aus dem Hause gehst in deine Heimat gen Blaubeuren, lass es dein erstes sein, dass du es in den Blautopf wirfst.« Hiermit war er darauf bedacht, dass es ohne Gottes besondere Fügung in ewigen Zeiten nicht in irgendeines Menschen Hände komme. Denn damals hatte sich die Lau noch nie im Blautopf blicken lassen und hielt man selben überdies für unergründlich. Nachdem der gute Diener jenes alles teils auf der Stelle ausgerichtet, teils versprochen, nahm er mit Tränen Abschied von dem Doktor, welcher vor Tage noch das Zeitliche gesegnete. Als nachher die Gerichtspersonen kamen und allen kleinen Quark aussuchten und versiegelten, da hatte Kurt das Bleilot zwar beiseit gebracht, den Beutel aber nicht versteckt, denn er war keiner von den Schlauesten und musste ihn dalassen. Bekam auch nach der Hand nicht einen Deut davon zu sehen, kaum, dass die schnöden Erben ihm den Jahreslohn auszahlten. Sein Unglück ahnete ihm schon, als er, auch ohne dem betrübt genug, mit seinem Bündelein in seiner Vaterstadt einzog. Jetzt dachte er an nichts, als seines Herrn Befehl vor allen Dingen zu vollziehen. Weil er seit 23 Jahren nimmer hier gewesen, so kannte er die Leute nicht, die ihm begegneten, und da er gleichwohl einem und dem anderen guten Abend sagte, gab's ihm niemand zurück. Die Leute schauten sich, wenn er vorüberkam, verwundert an den Häusern um, wer doch da gegrüßet haben möchte, denn keines erblickte den Mann. Dies kam, weil ihm das Lot in seinem Bündel auf der linken Seite hing. Ein andermal, wenn er es rechts trug, war er von allen gesehen. Er aber sprach für sich: »Zu meiner Zeit sind ja Blaubeurama so grob et geweh.« Beim Blautopf fand er seinen Vetter, den Seilermeister, mit dem Jungen am Geschäft, indem er längs der Klostermauer rückwärts gehend Werk aus seiner Schürze spann und weiterhin der Knabe trillte die Schnur mit dem Rad. Gott grüasti, fetter Seiler, rief der Kurt und klopft ihm auf die Achsel. Der Meister guckt sich um, verblasst, lässt seine Arbeit aus den Händen fallen und läuft, was seine Beine mögen. Da lachte der andere, sprechend, der denkt, mei Seel, i wandle Geist weiß. De Leutnant gewiss mi für tot hier gseit, anstatt mein Herrer, ei so Schlag. Jetzt ging er zu dem Teich, knüpfte sein Bündel auf und zog das Lot heraus. Da fiel ihm ein, er möchte doch auch wissen, ob es wahr sei, dass der Gumpen keinen Grund noch Boden habe. Er wäre gern auch ein wenig so ein Spirikuckes wie sein Herr gewesen. Und weil er vorhin in des Seilers Korb drei große, starke Schnürbund liegen sehen, so holte er dieselben her und band das Lot an einen. Es lagen just auch frisch gebohrte Teichel, eine schwere Menge, in dem Wasser bis gegen die Mitte des Topfs, darauf er sicher Posto fassen konnte, und also ließ er das Gewicht hinunter, indem er immer ein Stück Schnur an seinem ausgestreckten Arm abmaß, drei solcher Längen auf ein Klafter rechnete und laut abzählte. Ein Klafter, zwei Klafter, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da ging der erste Schnurbund aus und musste er den zweiten an das Ende knüpfen, maß wiederum ab und zählte bis auf 20. Da war der andere Schnurbund gar. Heiter Guck, ist dieser Tiaffa? Und band den dritten an das Drum, fuhr fort zu zählen, 21, 22, 23, 24, Höllelement, mei Arm will nimme, 25, 27, 29, 30, jetzt gut Nacht, s'Mess hat er end, doch heisst's halt mir nix, dir nix, rappede kappede, so isch usganger. Er schlang die Schnur, bevor er aufzog, um das Holz darauf erstand, ein wenig zu verschnaufen, und urteilte bei sich, der Topf, ich schwärele Boderlaus. Indem der Spinnerin eine diesen Schwank erzählte, tat die Wirtin einen schlauen Blick zur Lau hinüber, welche lächelte. Denn freilich wusste sie am besten, wie es gegangen war mit dieser Messerei. Doch sagten beide nichts. Dem Leser aber soll es unverhalten sein. Die schöne Lau lag an jenem Nachmittag auf dem Sand in der Tiefe und ihr zu Füßen eine Kammerjungfer, Alaila, welche ihr die Liebste war, beschnitt ihr in guter Ruhe die Zehen mit einer goldenen Schere, wie von Zeit zu Zeit geschah. Da kam hernieder langsam aus der klaren Höhe ein schwarzes Ding, als wie ein Kegel, der sich im Anfang beide sehr verwunderten, bis sie erkannten, was es sei. Wie nun das Lot mit 90 Schuh den Boden berührte, da ergriff die scherzlustige Zofe die Schnur und zog Gemach mit beiden Händen, zog und zog so lang, bis sie nicht mehr nachgab. Alsdann nahm sie geschwind die Schere und schnitt das Lot hinweg, erlangte einen dicken Zwiebel, der war erst gestern in den Topf gefallen, und war fast eines Kindskopfs groß und band ihn bei dem grünen Schossen an die Schnur, damit der Mann erstaune, ein ander Lot zu finden, als das er ausgeworfen. Derweil aber hatte die schöne Lau den Krakenzahn im Blei mit Freuden und Verwunderung entdeckt. Sie wusste seine Kraft gar wohl, und ob zwar für sich selbst die Wasserweiber oder Männer nicht viel danach fragen, so gönnen sie den Menschen doch so großen Vorteil nicht, zumalen sie das Meer und was sich darin findet, von Anbeginn als ihren Pacht und Lehen ansprechen. Deswegen denn die schöne Lau mit dieser ungefähren Beute sich dereinst, wenn sie zu Hause käme, beim alten Nix, ihrem Gemahl, Lobs zu erholen hoffte. Doch wollte sie den Mann, der oben stund, nicht lassen ohne Entgelt, nahm also alles, was sie eben auf dem Leibe hatte, nämlich die schöne Perlenschnur an ihrem Hals, schlang selbe um den großen Zwiebel, gerade als sie sich nunmehr erhob, und daran war es nicht genug, sie hing zu unterst auch die goldene Schere noch daran und sah mit hellem Aug, wie das Gewicht hinaufgezogen ward. Die Zofe aber, neubegierig, wie sich das Menschenkind dabei gebärde, stieg hinter dem Lot in die Höhe und weidete sich zwei Spannen unterhalb dem Spiegel an des alten Schreck und Verwirrung. Zuletzt fuhr sie mit ihren beiden aufgehobenen Händen einmal auf Viere in der Luft herum, die weißen Finger als zu einem Fächer oder Wadel ausgespreizt. Es waren aber schon zuvor auf des Vetter Seilers Geschrei viel Leute aus der Stadt herausgekommen, die standen um den Blautopf her und sahen dem Abenteuer zu, bis wo die grausigen Hände erschienen, da stob mit eins die Menge voneinander und entrann. Der alte Diener aber war von Stund an irsch im Kopf, ganzer 7 Tage, und sah der Lau ihre Geschenke gar nicht an, sondern saß da bei seinem Vetter hinterm Ofen und sprach des Tags wohl 100-mal ein altes Sprüchlein vor sich hin, von welchem kein Gelehrter in ganz Schwabenland Bescheid zu geben weiß, woher und wie oder wann erstmals es unter die Leute gekommen. Denn von ihm selber hatte es der Alte nicht. Man gab es lang vor seiner Zeit, gleich wie noch heutiges Tags, den Kindern scherzweise auf, wer es ganz hurtig nacheinander ohne Tadel am öftesten hersagen könne. Und es lauten die Worte: Es leiter Klötzle blei bei Blaubeurer, glei bei Blaubeurer leiter Klötzle blei. Die Wirtin nannte es einen rechten Leirenbändel und sagte, wer hätte auch den mindesten Verstand da drin gesucht, geschweige eine Prophezeiung. Als endlich der Kurt mit dem 7. Morgen seine gute Besinnung wiederfand und ihm der Vetter die kostbaren Sachen darwies, so sein rechtliches Eigentum wären, da schmunzelte er doch, tat sie in sichern Verschluss und ging mit des Seilers zu Rat, was damit anzufangen. Sie achteten alle fürs Beste, er reise mit Perlen und Schere gen Stuttgart, wo eben Graf Ludwig sein Hoflager hatte, und biete sie demselben an zum Kauf. So tat er denn. Der hohe Herr war auch nicht karg und gleich bereit, so seltene Zier nach Schätzung eines Meisters für seine Frau zu nehmen. Nur, als er von dem Alten hörte, wie er dazu gekommen, fuhr er auf und drehte sich voll Ärger auf dem Absatz um, dass ihm der Wunderzahn verloren sei. Ihm war vordem etwas von diesem kund geworden und hatte er dem Doktor, bald nach Herrn Konrads Hinritt, seines Vaters, sehr darum angelegen, doch umsonst. Dies war nun die Geschichte, davon die Spinnerinnen damals plauderten. Doch ihnen war das Beste daran unbekannt. Eine Gevatterin, so auch mit ihrer Kunkel unter ihnen saß, hätte noch gar gern gehört, obwohl die schöne Lau das Lot noch habe und was sie damit tue, und redete so von Weitem darauf hin. Da gab Frau Beta ihr nach ihrer Weise einen kleinen Stich und sprach zur Lau: »Ja, Geld, jetzt macht ihr euch bisweilen unsichtbar, geht in die Häuser und guckt den Weibern in die Töpfe, was sie zu Mittag kochen. Eine schöne Sache um so ein Lot für fürwitzige Leute.« Inmittelst fing der Dirnen eine an, halblaut das närrische Gesetzlein herzusagen. Die anderen taten ein Gleiches und jede wollte es besser können und keine brachte es zum 3. oder 4. Mal glatt aus dem Mund. Dadurch gab es viel Lachen. Zum Letzten musste es die schöne Lau probieren. Die Jutte ließ ihr keine Ruhe. Sie wurde rot bis an die Schläfe, doch hub sie an und glücklicherweise gar langsam: »Sleit der Klötzle blei glei bei Blaubeurer.« Die Wirtin rief ihr zu, so sei es keine Kunst, es müsse gehen wie geschmiert. Da nahm sie ihren Anlauf frisch hinweg, kam auch alsbald vom Pfad ins Stoppelfeld, fuhr bunt über Ex und wusste nimmer Gix noch Gax. Jetzt, wie man denken kann, gab es Gelächter einer Stuben voll, das hättet ihr nur hören sollen. Und mitten draus hervor der schönen Lau ihr Lachen, so hell wie ihre Zähne, die man alle sah. Doch unversehens, mitten in dieser Fröhlichkeit und Lust, begab sich ein mächtiges Schrecken. Der Sohn vom Haus, der Wirt, er kam gerade mit dem Wagen heim vom Sonderbuch und fand die Knechte verschlafen im Stall, sprang hastig die Stiege herauf, rief seine Mutter vor die Tür und sagte, dass es alle hören konnten: »Um Gottes Willen, schickt die Lau nach Haus. Hört ihr denn nicht dem Städtlein den Lärm? Der Blautopf leert sich aus, die untere Gasse ist schon unter Wasser und in dem Berg am Gumpen ist ein Getös und Rollen, als wenn die Sündflut käme.« Indem er noch so sprach, tat innen die Lau einen Schrei: »Das ist der König, mein Gemahl, und ich bin nicht daheim.« Hiermit fiel sie von ihrem Stuhl sinnlos zu Boden, dass die Stube zitterte. Der Sohn war wieder fort. Die Spinnerinnen liefen jammernd heim mit ihren Rocken. Die anderen wussten aber nicht, was anzufangen mit der armen Lau, welche wie tot dalag. Eins machte ihr die Kleider auf, ein anderes strich sie an, das dritte riss die Fenster auf und schafften doch alle miteinander nichts. Da streckte unverhofft der lustige Koch den Topf zur Tür herein, sprechend: »Ich hab mir's eingebildet, sie wär bei euch. Doch wie ich sehe, geht's nicht allzu lustig her. Macht, dass die Ente ins Wasser kommt, so wird sie schwimmen.« »Du hast gut reden«, sprach die Mutter mit Beben. »Hat man sie auch im Keller und im Brunnen, kann sie sich unten nicht den Halb abstürzen im Geklüft?« »Was Keller«, rief der Sohn, »was Brunnen, das geht ja freilich nicht. Lass mich nur machen. Not kennt kein Gebot. Ich trag sie in den Blautopf.« Und damit nahm er, als ein starker Kerl, die Wasserfrau auf seine Arme. »Komm, Jutta, nicht heulen. Geh mir voran mit der Laterne.« »In Gottes Namen«, sagte die Wirtin, »doch nehmt den Weg hinten herum durch die Gärten. Es wimmelt die Straße mit Leuten und Lichtern.« »Der Fisch hat sein Gewicht«, sprach er im Gehen, schritt aber festen Tritts die Stiege hinunter, dann über den Hof und links und rechts, zwischen Hecken und Zäunen hindurch. Am Gumpen fanden sie das Wasser schon merklich gefallen, gewahrten aber nicht, wie die drei Zofen mit den Köpfen dicht unter dem Spiegel ängstlich hin und wieder schwammen, nach ihrer Frau ausschauend. Das Mädchen stellte die Laterne hin, der Koch entledigte sich seiner Last, indem er sie behutsam mit dem Rücken an den Kürbishügel lehnte. Da raunte ihm sein eigener Schalk ins Ohr: »Wenn du sie küsstest, freute dich's dein ganzes Leben lang und könntest du doch sagen, du habest einmal eine Wasserfrau geküsst.« Und ehe er es recht dachte, war's geschehen. Da löschte ein Schuck Wasser aus dem Topf, das Licht urplötzlich aus, dass es stichdunkel war umher, und tat es dann nichts anders, als wenn ein ganz halb Dutzend nasser Hände auf ein paar kernige Backen fiel und wo sonst hintraf. Die Schwester rief: »Was gibt es denn?« »Maulschellen heißt man's hier herum«, sprach er. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie am Schwarzen Meer sottige Ding auch kenneten.« Dies sagend, stahl er sich eilends davon. Doch weil es vom Widerhall drüben am Kloster auf Mauern und Dächern und Wänden mit Maulschellen bratzelte, stund er bestürzt, wusste nicht recht wohin, denn er glaubte den Feind vorn und hinten. Solch einer Witzung brauchte es, damit er sich des Mundes nicht berühme, den er geküsst, unwissend zwar, dass er es müssen tun, der schönen Lau zum Heil. In während diesem argen Lärm nun hörte man die Fürstin in ihrem Ohnmachtsschlaf so innig lachen, wie sie damals im Traum getan, wo sie den Abt sah springen. Der Koch vernahm es noch von Weitem, und ob er es schon auf sich zog und mit Grund, erkannte er doch gern daraus, dass es nicht weiter Not mehr habe mit der Frau. Bald kam mit guter Zeitung auch die Jutta heim, die Kleider, den Rock und das Leibchen im Arm, welche die schöne Lau zum letzten Mal heut am Leib gehabt. Von ihren Kammerjungfern, die sie am Topf im Beisein des Mädchens empfingen, erfuhr sie gleich zu ihrem großen Trost, der König sei noch nicht gekommen, doch möge es nicht mehr lange anstehen, die große Wasserstraße sei schon angefüllt. Dies nämlich war ein breiter, hoher Felsenweg, tief unterhalb den menschlichen Wohnstätten, schön und grad und eben mitten durch den Berg gezogen, 2 Meilen lang von da bis an die Donau, wo des alten Nixen Schwester ihren Fürstensitz hatte. Derselben waren viele Flüsse, Bäche, Quellen dieses Gaues dienstbar. Die schwellten, wenn das Aufgebot an sie erging, besagte Straße in gar kurzer Zeit so hoch mit ihren Wassern, dass sie mit allem Sägetier, Meerrossen und Wagen füglich befahren werden mochte, welches bei festlicher Gelegenheit zuweilen als ein schönes Schaugepränk mit vielen Fackeln und Musik von Hörnern und Pauken geschah. Die Zofen eilten jetzt so sehr mit ihrer Herrin in das Putzgemach, um sie zu salben, zöpfen und köstlich anzuziehen, das ihr auch gern zuließ und selbst mithalf, denn sie in ihrem Innern fühlte, es sei nun jegliches erfüllt, zusammen dem fünften, so der Alte nix und sie nicht wissen durfte. 3 Stunden wohl, nachdem der Wächter Mitternacht gerufen, es schlief im Nonnenhof schon alles, erscholl die Kellerglocke 2-mal mächtig zum Zeichen, dass es Eile habe, und hurtig waren auch die Frauen und Töchter auf dem Platz. Die Lau begrüßte sie wie sonst vom Brunnen aus, nur war ihr Gesicht von der Freude verschönt und ihre Augen glänzten, wie man es nie an ihr gesehen. Sie sprach, »Wisst, dass mein Ehegemahl um Mitternacht gekommen ist. Die Schwieger hat es ihm voraus verkündigt, ohne längst, dass ich in dieser Nacht mein gutes Glück vollenden soll, darauf er ohne Säumen auszog mit Geleit der Fürsten, seinem Ohm und seinem Bruder Sint und vielen Herren. Am Morgen reisen wir. Der König ist mir hold und gnädig, als hieß ich von heute an erst sein Gespons. Sie werden gleich vom Mahl aufstehen, sobald sie den Umtrunk gehalten. Ich schlich auf meine Kammer und hierher, noch meine Gastfreunde zu grüßen und zu herzen. Ich sage Dank, Frau Ahne, liebe Jutta, euch, Söhnerin und Jüngste, dir. Grüßet die Männer und Mägde. In jedem dritten Jahr wird euch Botschaft von mir. Auch mag es wohl geschehen, dass ich noch bälder komme, und da bring ich mit auf diesem meinem Arm ein lebend Merkmal, dass die Lau bei euch gelacht. Das wollen euch die meinen allzeit gedenken, wie ich selbst. Für jetzo, wisset, liebe Wirtin, ist mein Sinn, einen Segen zu stiften in dieses Haus für viele seiner Gäste. Oft habe ich vernommen, wie ihr den armen, wandernden Gesellen Guts getan mit freier Zehrung und Herberg. Damit ihr solchen fortan mögt noch eine weitere Handreichung tun, so werdet ihr zu diesem Ende finden beim Brunnen hier einen steinernen Krug voll guter Silbergroschen. Davon teilt ihn nach Gutdünken mit. Und will ich das Gefäß, bevor der letzte Pfennig ausgegeben, wieder füllen. Zudem will ich noch stiften auf alle 100 Jahr 5 Glückstage, denn dies ist meine holde Zahl, mit unterschiedlichen Geschenken. Also, dass wer von reisenden Gesellen der Erste über eure Schwelle tritt am Tag, der mir das erste Lachen brachte, der soll empfangen aus eurer oder eurer Kinderhand von 5erlei Stücken das Haupt. Und jeder, so den Preis gewinnt, gelobe, nicht Ort noch Zeit dieser Bescherung zu verraten. Ihr findet aber solche Gaben jedes Mal hier nächst dem Brunnen. Die Stiftung, wisset, mache ich für alle Zeit, solange ein Glied von eurem Stamme auf der Wirtschaft ist. Nach diesen Worten nahm sie nochmals Abschied und küsste ein jedes. Die beiden Frauen und Mädchen weinten sehr. Sie steckte Jutten einen Fingerreif mit grünem Schmelzwerk an und sprach dabei, »Ade, Jutta, wir haben zusammen besondere Holdschaft gehabt, die müsse fernerhin bestehen.« Nun tauchte sie hinunter, winkte und verschwand. In einer Nische hinter dem Brunnen fand sich richtig der Krug samt den verheißenen Angebinden. Es war in der Mauer ein Loch mit eisernem Türlein versehen, von dem man nie gewusst, wohin es führe. Das stand jetzt aufgeschlagen und war daraus ersichtlich, dass die Sachen durch dienstbare Hand auf diesem Weg seien hergebracht worden, deshalb auch alles wohl trocken verblieb. Es lag dabei ein Würfelbecher aus Drachenhaut mit goldenen Buckeln beschlagen, ein Dolch mit kostbar eingelegtem Griff, ein elfenbeinern Weberschifflein, ein schönes Tuch von fremder Weberei und mehr dergleichen. Aparte aber lag ein Kochlöffel aus Rosenholz mit langem Stiel, von oben herab fein gemalt und vergoldet, den war die Wirtin angewiesen, dem lustigen Koch zum Andenken zu geben. Auch keins der anderen war vergessen. Frau Beta hielt bis an ihr Lebensende die Ordnung der guten Lau heilig und ihre Nachkommen nicht minder. Dass jene sich nachmals mit ihrem Kind im Nonnenhof zum Besuch eingefunden, davon zwar steht nichts in dem alten Buch, das diese Geschichte berichtet, doch mag ich es wohl glauben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die 2. und letzte Folge der Historie von der schönen Lau von Eduard Mörike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie den Anfang der Novelle Mozart auf der Reise nach Prag. Es liest Achim Gerz.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazzmagazin auf NDR Kultur, heute mit Musik von Matthew Hölzel, Fergus MacCready, Joachim Kühn und Michael Wolny, sowie von Chick Corea und Bela Fleck. Play Jazz ferner mit Aufnahmen von Jorge Pardo, Alexis Alonso und, weder last not least, Dani und Deborah Gurgel, von denen unser Jazzalbum der Woche stammt, das Sie gewinnen können, wenn Sie uns schreiben, beispielsweise an jazz@ndrkultur.de. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu ganz herzlich Thomas Haag.
Pode crer, pode tentar correr, pode samba que eu não vou voltar. Pode dar bombom, flor, chocolate que eu empilho. Fazer serenata só de tom na lua nova. Declaração no metrô, nem ficar sabendo que eu já tô em outra, nem sei, tô legal. Já tô de boa, de baixo astral. Tô focada no lance do tal da bateria. Tal que é do som do swing, entorta, tosse sem correr e põe um som no ar. Todo dia com você, montava treta atrás de treta. Toda hora tinha gato e encrencava a direção. Empilhava confusão. Okay.